Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Der Titel der heutigen Predigt hat mit dem Fall Jerusalems zu tun. Aber es geht mir heute gar nicht einmal nur um den Fall, den Untergang, die Zerstörung der Stadt Jerusalem, sondern es geht mir auch um das Schicksal des Staates Israel und das Schicksal gewisser Nationen wie die Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien, Australien, Neuseeland, Kanada, Südafrika, Zimbabwe. Alles Länder, die ursprünglich von weißen Anglosachsen beherrscht waren. Man konnte dies anhand des sogenannten britischen Commonwealths ableiten, dieser Menge von Völkern, von denen die Bibel spricht. Es geht in der Tat heute um den damaligen Fall von Jerusalem und nicht nur der Stadt, sondern auch dem gesamten Land, wie das durch die Babylonier unter Nebukadnezar geschehen ist. Aber es geht mir heute auch um die zukünftigen Ereignisse. Und das Buch Klagelieder, das nach ganz einhelliger Meinung von Jeremia, dem Propheten Jeremia, geschrieben wurde, als damals Jerusalem fiel, weist auf den damaligen Untergang hin der Stadt, aber richtig betrachtet ist es eine Prophezeiung für uns heute und für die unmittelbare Zukunft. Das Buch Klagelieder ist ein sehr interessantes Buch. Es lässt natürlich die Äußerungen von Jeremia anklingen, wie er über den Untergang Jerusalems klagt, aber es geht auch darum, dass die Stadt so dargestellt wird, als ob sie sprechen würde, aber nicht nur für die Stadt. Schauen Sie, das Buch Jeremia oder die Klagelieder von Jeremia ist auch deshalb interessant, weil es, wie uns zum Beispiel die Schlachterbibel sagt, in den ersten vier Kapiteln mit jedem Vers nach dem Akrostichon-Schema beginnt. Das heißt, die 22 Buchstaben des hebräischen Alphabetes kommen der Reihe nach zur Anwendung. Die Kapitel 1, 2 und 4 verfügen entsprechend den 22 Buchstaben auch über 22 Verse, während in Kapitel 3 jeder Buchstabe für drei aufeinanderfolgende Verse verwendet wird, was zusammen 22 dreiteilige Strophen oder 66 Verse ergibt. Kapitel 5 ist nicht in alphabetischer Reihenfolge geschrieben, obschon es das Schema insofern imitiert, als auch es 22 Verse umfasst. Das lediglich zur Strukturierung des Buches. Wir werden sehen, wie dieses Buch sich nicht nur auf die Stadt bezieht und ganz besonders nicht nur auf die damaligen Ereignisse, sondern eben auch auf unsere Zeit heute, die unmittelbare Zukunft. Da fängt man in Kapitel 1 und Vers 1 zu lesen an, wo es heißt, ach, wie liegt die Stadt so verlassen, die voll Volks war, sie ist wie eine Witwe, die Fürstin unter den Völkern und die eine Königin in den Ländern war, muss nun dienen. Nun, man erinnert sich direkt an eine Aussage im Buch der Offenbarung, Kapitel 18, Vers 7, das will ich jetzt nicht aufschlagen, aber da wird von Babylon gesprochen, auch mit einer Stadt verglichen, und dort wird ebenfalls gesagt, dass Babylon meinte, sie würde niemals eine Witwe sein, was aber dann natürlich in der Zukunft geschehen wird. Natürlich Babylon, wir verstehen dies, ist auch wiederum symbolisch für ein gesamtes System und auch für eine Stadt, die auf sieben Hügeln erbaut ist. Es heißt dann weiter in Vers 2, sie weint des Nachts, dass ihr die Tränen über die Backen laufen, es ist niemand unter allen ihren Liebhabern, der sie tröstet, alle ihre Freunde sind ihr untreu und ihre Feinde geworden. Zunächst einmal Liebhaber. Was ist mit Liebhabern gemeint? Sie hat keine Liebhaber mehr, der jetzt Jerusalem, den Staat Israel und, wie gesagt, die Länder, die von dem ehemaligen Haus Israel abstammen. Keiner da, der sie tröstet, der ihnen hilft. Schauen wir uns einmal Hesekiel 33 an. Hesekiel 33. Und wenn Sie irgendwelche Fragen haben, was die Nachfahren des Hauses Israel angeht, wir haben natürlich Literatur insoweit veröffentlicht, die Ihnen zeigt, wo man die Nachfahren des Hauses Israel heute zu finden hat. Hesekiel 23 und Vers 22. Hesekiel 23 und Vers 22. Darum, Oholibah, so spricht Gott, der Herr, siehe, ich will deine Liebhaber, deren du müde geworden bist, gegen dich aufstehen lassen und will sie von überall her gegen dich zusammenbringen, nämlich, und jetzt wird gesagt, wer das sein wird, die Söhne Babels und alle Chaldäer, die von Pekod, Shoah und Koa und alle Assyrer mit ihnen, die schöne junge Mannschaft, lauter Statthalter und Hauptleute und so weiter und so fort. Wir sehen hier schon zum Beispiel wieder die Macht, die in der Zukunft Israel und das Haus Israel und den Staat Israel zerstören wird. Und es geht um Babylon, dieses System, angeführt von Assyrien. Und wir wissen heute, sollten es wissen, dass Assyrer heute in Ländern wie Deutschland und Österreich zu finden sind. Schauen wir uns auch Jeremia Kapitel 30 an. Jeremia Kapitel 30 und Vers 12. Jeremia 30 und Vers 12. Denn so spricht der Herr, dein Schaden ist verzweifelt böse und deine Wunden sind unheilbar. Deine Sache führt niemand, da ist keiner, der dich verbindet, es kann niemand dir helfen oder es kann dich niemand heilen. Alle deine Liebhaber haben dich vergessen, fragen nichts nach dir. Ich habe dich geschlagen wie einen Feind mit unbarmherziger Züchtigung und deiner großen Schuld und um deiner vielen Sünden willen. Also diese Nationen, die ursprünglich einmal Alliierte waren von Amerika, von Großbritannien, von Israel und von anderen Staaten, werden sich total abwenden von dem modernen Israel, dem modernen Haus Israel. Das sind die Liebhaber. Wie sieht es mit den Freunden aus? Diese enge Beziehung zwischen, sagen wir mal, Israel und Amerika und England. Wird diese enge Beziehung bleiben? Nun, laut Bibel wird sie es nicht. In Jesaja, Kapitel 9, es wird nämlich hier gesagt, dass die Freunde auch zu, wenn nicht vielleicht Feinden, aber doch zu oppositionellen Kräften werden. Jesaja 9, und lesen wir Vers 19. Sie verschlangen zur Rechten und litten Hunger. Sie fraßen zur Linken und wurden doch nicht satt. Ein jeder fraß das Fleisch seines Armes, Manasse, Amerika, den Ephraim, Großbritannien, aber auch das britische Commonwealth, Ephraim, den Manasse, und sie beide miteinander gegen Juda. Hier diese Freundschaft, die dann bestand, die wird auch zu einem Ende kommen. Und wie wir hier in diesem Buch lesen, geschieht das aufgrund von Gottes Wirken, weil die Sünde zu schwer geworden ist. Vers 3. Juda ist gefangen in Elend und schwerem Dienst. Es wohnt unter den Völkern und findet keine Ruhe. Alle seine Verfolger kommen heran in Bedrängnissen. Die Straßen nach Zion liegen wüst. Nur Zion kann sich natürlich auf das nationale Volk Israel und Juda beziehen. Aber in vielen Fällen bezieht es sich auch auf die Kirche, die wahre Kirche Gottes. Und hier, wie wir noch sehen werden, bezieht es sich mit Sicherheit auch auf die wahre Kirche Gottes. Die Straßen nach Zion liegen wüst, weil niemand auf ein Fest kommt, heißt es hier. Ein Fest. Was ist mit diesem Fest gemeint? Nun, es gibt Jahresfeste. Gott hat 7 Jahresfeste erschaffen für die Kirche. Und er hat natürlich auch den Sabbat erschaffen für den Menschen. Aber hier wird gesagt, Festversammlungen finden nicht mehr statt. Nun, deshalb nicht, weil alles verwüstet ist. Wir lesen in Hosea Kapitel 2 und Vers 13. Hosea 2 und Vers 13. Ich will ein Ende machen mit allen ihren Freuden, Festen, Neumonden, Sabbaten und mit allen ihren Feiertagen. Gott wird das tun. Nun, ich gehe nicht davon aus, dass es keinerlei Festversammlungen mehr geben wird für Gottes wahre Kirche. Aber einige werden in der Tat nicht mehr in der Lage sein, das Fest zu halten. Vielleicht auch deshalb nicht, weil sie es gar nicht so richtig halten wollten. Nun, es geht mir jetzt nicht um Leute, die natürlich von fern herüberkommen müssen, um das Fest zu halten. Das ist natürlich nicht Sinn meiner Worte. Aber es kann durchaus sein, dass eine gewisse laodizeische Haltung sich einschleicht in die Kirche, dass man die Festversammlungen, die Jahresfeste, das Laubhüttenfest zum Beispiel, gar nicht mehr so ernst nimmt. Wir lesen auch in Hosea, Kapitel 9 und Vers 5. Was wollt ihr dann in den Festzeiten und an den Feiertagen des Herrn tun? Auch hier wiederum die gleiche Frage, die gleiche Warnung, die hier ausgesprochen wird. Wenn wir jetzt weiterlesen, in Vers 5, zu Ende des Verses, da heißt es, dass um ihrer großen Sünden willen diese Dinge geschehen werden. Und dann in Vers 6, es ist von der Tochter Zion aller Schmuck dahin. Jetzt wird sogar die Tochter Zion angesprochen, ein Hinweis auf Endzeitereignisse, also die Nachfahren des ehemaligen Zion. In Vers 7, Jerusalem denkt in dieser Zeit, da sie elend verlassen ist, wie viel Gutes sie von alters her gehabt hat, wie aber all ihr Volk da niedersank unter des Feindes Hand und ihr niemand half. Ihre Feinde sehen auf sie herab und sie spotten über ihren Untergang. Sie spotten über ihren Untergang. Wir haben Broschüren veröffentlicht über den Untergang, auch des jüdischen Volkes. Aber interessant ist auch, dass die lateinische Übersetzung hat, sie spotten über ihre Sabbate. Auch das ist von daher bemerkenswert, weil die dann nicht mehr gehalten werden, scheinbar. Weil keinerlei Veranlassung mehr dazu besteht, keinerlei Bewegsgrund mehr dafür besteht. Wiederum Vers 8, Jerusalem hat sich versündigt. Vers 9, ihr Unflat klebt an ihrem Saum. Sie hätte nicht gemeint, dass es ihr zuletzt so gehen würde. Sie ist ja gräulich heruntergestoßen und hat dazu niemand, der sie tröstet. Wo es ja heißt, dass es ihr zuletzt so gehen würde, da haben andere Übersetzungen, wie zum Beispiel die neue King James Bibel, sie hat nicht an ihre Bestimmung gedacht. Und das ist auch eine Warnung für uns. Denken wir an unsere Bestimmung, was uns von Gott vorgelegt wird, was uns angeboten wird, unsere Bestimmung im Reich Gottes zu sein, als Gottwesen unter Christus über die Menschen zu herrschen. Das ist letztendlich unser Potenzial, unsere Bestimmung. Wenn man den Fokus dafür verliert, dann kann es sehr leicht sein, dass man dann schlittert, dass man dann sich abwendet von Gottes Wort und dass einem das dann gar nicht mehr so wichtig ist. In Vers 10. Der Feind hat seine Hand gelegt an alle ihre Kleinode. Ja, sie musste zusehen, dass die Heiden in ihr Heiligtum gingen, während du geboten hast, sie sollten nicht in deine Gemeinde kommen. Die Heiden würden in das Heiligtum gehen, damals wie auch in der Zukunft. Das Heiligtum, damit ist ganz klar und deutlich der Tempel gemeint. Damals natürlich der zweite Tempel. In Hesekiel Kapitel 5 und Vers 11, da lesen wir aber eine Prophezeiung, auch für die Zukunft, im Hinblick auf den Tempel. Hesekiel 5 und Vers 11. Darum, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, weil du mein Heiligtum mit all deinen Götzen und Gräueln unrein gemacht hast, will auch ich dich zerschlagen, und mein Auge soll ohne Mitleid auf dich blicken, und ich will nicht gnädig sein, es soll ein Drittel von dir an der Pest sterben und durch Hunger vernichtet werden in deiner Mitte, und das zweite Drittel soll durchs Schwert fallen, rings um dich her, und das letzte Drittel will ich in alle Winde zerstreuen und will hinter ihnen her das Schwert ziehen. Das ist Zukunft. Denn in Vers 13 heißt es, so soll mein Zorn vollendet werden und mein Grimm über sie zum Ziel kommen. Das ist der Tag des Herrn, der Zorn Gottes, der noch ausgeschüttet werden wird über die Völker. Aber wir lasen, dass das Heiligtum Gottes verunglimpft, verunreinigt werden würde. Was ist damit gemeint? Nun, es ist der Tempel, der damalige Tempel damit gemeint, aber auch die Tatsache, dass es noch einen dritten Tempel geben wird, der noch gebaut werden wird in der Zukunft vor der Wiederkunft Christi. Viele Bibelstellen beweisen dies. Einige meinen, es gibt da keinen dritten Tempel, das bezöge sich auf die Kirche. Natürlich wird die Kirche auch als der Tempel Gottes bezeichnet. Aber diese Stellen beziehen sich eben gerade nicht auf die Kirche. Sie beziehen sich auf den Tempel. Und der Tempel, der noch gebaut werden wird, in Jerusalem, da wird sich dann der Mensch der Sünde, der falsche Prophet, hineinsetzen und von sich vorgeben, Gott zu sein. Dadurch wird der Tempel verunreinigt und verunglimpft werden. Genau das, was damals geschah, wird wieder geschehen. Der Groll der Verwüstung wird dort aufgerichtet werden, im Tempel, an heiliger Stätte, wie es heißt, in Jerusalem. Wenn Jerusalem von Armeen umzingelt sein wird, eine Statue möglicherweise, vielleicht von Maria oder einem falschen Jesus, was immer diese Statue sein wird, die dann aufgerichtet wird, wie damals der Antiochos Epiphanes eine Statue von Zeus im Tempel aufgerichtet hat. Die Hoffnung für alle, übersetzt in Vers 10. Dass die Heiden in den heiligen Tempel eingedrungen sind. Das war damals der Fall und das wird wieder der Fall sein. Nun, die Frage, wenn man jetzt nicht an den buchstäblichen Tempel glaubt, ist das jetzt eine Frage des Heils? Kann man dadurch das Heil nicht verlangen? Nein, das sagen wir keineswegs. Was wir aber sagen ist, sie werden die Prophezeiungen nicht verstehen. Sie werden nicht verstehen, was prophezeit ist. Sie werden nicht verstehen, was geschehen wird. Und so lesen wir weiter. In Vers 11, alles Volk seufzt und geht nach Brot. Es gibt keine Kleinode, um Speise, um sein Leben zu erhalten. Ach Herr, sieh doch und schau, wie verachtet ich bin. Noch eine Bemerkung zu Vers 10, wo es hier heißt, dass die Heiden in ihr Heiligtum gegangen sind, die New King James Bible übersetzt, in den heiligen Ort, den Tempel. Also die Kommentare wissen das klar und deutlich, dass hier vom Tempel die Rede ist. Und zwar nicht von der Kirche, sondern von einem wahren, buchstäblichen Tempel. Und dann heißt es in Vers 12 zu Ende des Verses, der Herr hat Jammer über mich gebracht am Tage seines grimmigen Zorns. Wie ich eben schon sagte, als wir die Stelle in Hesekiel lasen, hier geht es auch um den Tag des grimmigen Zorns Gottes. Eine zukünftige Zeitperiode von ungefähr einem Jahr vor der Wiederkunft Christi. Viele, viele Stellen der Bibel sprechen von Gottes Zorn, dem Tag des Herrn, dem Tag des Zornes Gottes. Die sind Prophezeiungen für die Zukunft, für unsere Zeit. Sie beziehen sich nicht hauptsächlich sogar auf das damalige Geschehen, auf den damaligen Untergang von Jerusalem. Es geht um die Zukunft. Sie können nachher Hesekiel 7 sich anschauen. Ich will das kurz einmal aufschlagen. In Hesekiel 7, da wird viel gesagt über den Zorn Gottes. Und wie wir eben gelesen hatten, der muss dann zu seiner Vollendung kommen. Und Hesekiel 7 spricht immer und immer wieder von dem Zorn Gottes in diesem Zusammenhang. Vers 2, du Menschenkind, so spricht Gott, der Herr zum Land Israels, das Ende kommt. Das Ende über alle vier Enden des Landes. Vers 5, so spricht Gott, der Herr, siehe, es kommt ein Unglück über das andere. Das Ende kommt. Es kommt das Ende. Es ist erwacht über dich. Siehe, es kommt. Dann heißt es ein bisschen später, die Zeit kommt, der Tag ist nahe. Vers 8, nun will ich bald meinen Grimm über dich schütten und meinen Zorn an dir vollenden. Und immer wieder, Vers 10, siehe, der Tag kommt. Vers 12, es kommt die Zeit, es naht der Tag. Und so weiter und so fort. Es geht um den Tag des Herrn. Es geht um den Zorn Gottes, den Gott ausgießen wird über alle Menschen, über alle Länder. Ganz besonders aber auch über Israel und Juda, das Haus Israel, das Haus Juda, die Nachfahren, die modernen Nachfahren dieser beiden Häuser. Vers 15 in Jeremia oder Klagelieder Jeremias, Kapitel 1, Vers 15. Der Herr hat zertreten alle meine Starken, die ich hatte. Er hat gegen mich ein Fest ausrufen lassen, um meine junge Mannschaft zu verderben. Nun, ein Fest. Andere Übersetzungen haben hier richtiger oder genauer eine Zusammenkunft. Man könnte sagen, eine Konföderation. Er hat diese Konföderation von Nationen gegen Israel kommen lassen. In Psalm 83 wird von dieser Konföderation mehr gesprochen. Psalm 83, und da wird Folgendes gesagt. Und da werden nämlich auch die Nationen aufgeführt, die sich gegen Israel wenden werden. Nicht nur gegen den Staat Israel, sondern auch gegen Israel ganz allgemein. Die Nachfahren des Hauses Israel, Amerika, Großbritannien, Kanada und so weiter und so fort. Psalm 83, in Vers 5. Es geht hier um die Feinde. Es heißt, wohlan sprechen sie. Lasst uns sie ausrotten, dass sie kein Volk mehr seien und des Namens Israel nicht mehr gedacht werde. Sie haben einmütig beraten und haben einen Bund wider dich gemacht. Und dann werden die Nationen aufgeführt, die Zelte Edoms, Türkei, Ismailiter, Araber und so weiter und so fort. Aber dann auch in Vers 9. Und auch Assyrien, das moderne Deutschland, hat sich zu ihnen geschlagen. Und sie helfen den Söhnen Lot. Schauen Sie, das sind alles Prophezeiungen, die auf die Endzeit konzentriert sind. Und das wird alles geschehen. Und dann lesen wir in Vers 17 von Klagelieder, Kapitel 1. Zion streckt ihre Hände aus und doch ist niemand da, die sie tröstet, denn der Herr hat gegen Jakob seine Feinde ringsum aufgeboten. Es geht jetzt nicht nur um die Stadt Jerusalem, es geht um Jakob, der dann auch Israel genannt wurde, von dem alle die Söhne abstammten, die heute dann in den verschiedenen Nationen die Vorfahren geworden sind. Es geht also auch hier um Jakob. Vers 18. Der Herr ist gerecht, denn ich bin seinem Worte ungehorsam gewesen, heißt es hier. Die Stadt spricht hier jetzt, symbolisch gesehen. Wo es heißt, ich bin seinem Worte ungehorsam gewesen, kann auch übersetzt werden, seinen Geboten. Ja, man hat die Gebote Gottes nicht mehr gehalten. Vers 19. Ich rief meine Freunde, aber sie ließen mich im Stich. Nun, das kann sich sowohl auf die Amerikaner und die Briten beziehen, die Israel, den Staat Israel, im Stich lassen. Aber andere Übersetzungen haben hier, meine Liebhaber betrogen mich. Also hier die Alliierten, die Europäer, sagen wir einmal, die so den Anschein erweckten, als ob sie Israel unterstützen würden. Aber das war alles Betrug, denn letztendlich hatten sie gar kein Interesse daran. Und wir sehen das heute ja auch. Da wird ja schon viel davon gesagt über die Palästinenser, man muss mit denen Verträge schließen, man will ja einen Zwei-Staaten-Bund haben und so weiter und so fort. Und dann heißt es hier in Vers 20, ach Herr, sieh doch, wie bange mir ist, dass mir es im Leibe davon wehtut. Mir dreht sich das Herz im Leibe um, weil ich so ungehorsam gewesen bin. Ungehorsam, eine zu schwache Übersetzung. Andere Übersetzungen haben hier, weil ich so rebellisch geworden bin. Man hat gegen Gott rebelliert. Man hat sich geweigert, Gott gehorsam zu sein. Und so lesen wir in Kapitel 2, Vers 1. Ach, wie hat der Herr die Tochter Zion mit seinem Zorn überschüttet. Wiederum, es kann sich durchaus hier auf die Kirche Gottes beziehen. Er hat die Herrlichkeit Israels vom Himmel auf die Erde geworfen. Er hat nicht gedacht an seinen Fußschemel am Tage seines Zorns. Vers 2, der Herr hat alle Wohnungen Jakobs, wiederum, es geht um Jakob, es geht nicht nur um Juda, ohne Erbarmen vertilgt. Und er hat die Burgen der Tochter Juda, also die Nachfahren des ursprünglichen Hauses Juda, abgebrochen in seinem Grimm. Wiederum geht es hier um den Tag des Herrn. Er hat zu Boden gestreckt und entweiht ihr Königreich und ihre Fürsten. Vers 3, er hat alle Macht Israels, jetzt geht es also auch um Israel und die Nachfahren des Hauses Israel, er hat alle Macht Israels in seinem grimmigen Zorn zerbrochen, als der Feind kam und hat in Jakob gewütet wie ein flammendes Feuer, das alles ringsum verzehrt. Es wird hier ein nuklearer Weltkrieg angesprochen. Die Zerstörung von Amerika, von Großbritannien, von Kanada, Australien, wie es aussieht, Südafrika, Zimbabwe, durch Nuklearwaffen, die vom Himmel heraus und herunter gestürzt werden. Es geht hier um die Atmosphäre natürlich, es geht jetzt nicht um den dritten Himmel. Mit anderen Worten, flammendes Feuer wird das Resultat sein. Er hat seinen Bogen gespannt, Vers 4, wie ein Feind. Seine rechte Hand hat er geführt wie ein Widersacher und hat alles getötet, was lieblich anzusehen war. Im Zelt der Tochter Zion hat er seinen Grimm wie Feuer ausgeschüttet. Die Kirche wird auch nicht davon unberührt bleiben. Einige werden an einem Ort der Sicherheit hier auf Erden beschützt werden, andere aber nicht. Andere, die möglicherweise eine viel zu laodizeische Haltung eingenommen haben und hatten. Vers 6. Er hat sein eigenes Zelt zerwühlt wie einen Garten und seine Wohnung vernichtet. Seine Wohnung oder seinen Platz der Versammlung, wie es auch übersetzt werden kann. Der Herr hat in Zorn Feiertag und Sabbat vergessen lassen. Nun, in Amos Kapitel 8, da wird etwas mehr hierzu gesagt. Warum hat er das getan? Warum wird Gott dies tun? Bei vielen, nicht bei allen, wie ich sagte. Diejenigen, die den Philadelphia-Geist der Kirche haben, werden die Festtage nie vergessen. Aber bei vielen anderen mag es der Fall sein. Bei vielen anderen ist es bereits der Fall gewesen, die einmal in der Kirche waren, weggegangen sind von der Kirche, heute gar nichts mehr wissen wollen. Gar nichts mehr wissen von den Festtagen. In Amos Kapitel 8 und lesen wir Vers 10. Ich will eure Feiertage in Trauer und alle eure Lieder in Wehklagen verwandeln. Ich will über alle Lenden den Sack bringen und alle Köpfe kahl machen und wie ein Trauern schaffen, wie man trauert über den einzigen Sohn, und es soll ein bitteres Ende nehmen. Es wird dazu kommen, dass viele dann gar keine Ambition mehr haben, die Festtage Gottes zu halten. Auch hier wiederum, er sagt hier in Klagelieder 2 und Vers 6, was wir gerade gelesen hatten, der Herr hat in Zion Feiertag und Sabbat vergessen lassen und in seinem grimmigen Zorn ließ er König und Priester schänden. Und dann Vers 7, wichtig jetzt das zu begreifen. Der Herr hat seinen Altar verworfen und sein Heiligtum entweiht. Sein Heiligtum, oder wie es auch übersetzt werden kann, verlassen. Er hat die Mauern ihrer Paläste in des Feindes Hände gegeben, dass sie im Hause des Herrn Geschrei erhoben haben wie einen Feiertag. Schauen Sie, es geht um den Tempel hier. Es geht um den Tempel, der jetzt verunglimpft worden war, der durch schreckliche Maßnahmen im Tempel zu einem Zeitpunkt auf eine solche Weise dann verschmutzt worden war, dass Gott sogar ihn verließ. Aber gleichwohl nennt er ihn seinen Tempel. Es war nach wie vor sein Tempel, nur dass er verschmutzt worden war durch diejenigen, die jetzt in dem Tempel hausten. Eine ähnliche Situation finden wir in Johannes Kapitel 2. Johannes Kapitel 2 und Vers 20. Da sprachen die Juden zu Christus: Dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Er aber sprach natürlich von dem Tempel seines Leibes, wie es hier heißt: Nach 3 Tagen und 3 Nächten würde er auferweckt werden. Aber warum wird hier von 46 Jahren gesprochen? Schauen Sie, der erste Tempel, das hat so 7 Jahre gedauert unter Salomo. Der zweite Tempel unter Esra, Nehemiah, Zerubbabel und so weiter und so fort. Man sagt auch mit Unterbrechungen, so auch so 8, 9 Jahre. Die 46 Jahre bezogen sich auf Herodes, der diesen zweiten Tempel, der in Verfall geraten war, wieder aufgebaut hat oder erneuert hat oder restauriert hat. Und es war ein schöner, wunderbarer Tempel geworden, sodass die Jünger sagen zu Christus: Oh, schau dir diesen wunderbaren Tempel an. Es war ein Tempel, der letztendlich von Herodes restauriert worden war. Der war ja in keinster Weise so, wie er damals war, als der Tempel gebaut wurde. Die Leute, die haben ja geweint, weil der war gar nicht mal so schön wie der von Salomo. Und gleichwohl nennt Gott ihn seinen Tempel, obwohl er von Heiden, sagen wir einmal, mit erbaut worden war. Wir lesen das in Vers 16, wo Christus sagt: Und er sprach zu denen, die die Tauben verkauften: Tragt das weg und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Seine Jünger aber dachten daran, dass geschrieben steht: Der Eifer um dein Haus wird mich fressen. So, wenn wir also jetzt hören, dass der Mann der Sünde im Tempel Gottes sein wird und von sich vorgeben wird, Gott zu sein, dadurch natürlich den Tempel Gottes verschmutzt, der gebaut werden wird durch die Juden, vielleicht auch durch andere, die da mithelfen werden, ist es nach wie vor Gottes Haus, weil er ja für Gott gebaut worden ist. Aber er wird verschmutzt. Es ist nach wie vor der Tempel Gottes, aber er wird verschmutzt. Also wir sehen hier die Parallelen. Es war der Tempel zu Ehren Gottes und es wird ein Tempel sein, dieser dritte Tempel, der gebaut werden wird in Jerusalem, zunächst einmal zu Ehren Gottes. Aber dann werden die Heiden kommen und ihn verschmutzen, sodass, wenn Christus zurückkommt, der Tempel, der in Hesekiel der beschrieben wird, scheinbar dieser gleiche Tempel, der muss dann gereinigt werden, weil er eben verschmutzt worden war. Alles dies muss man in diesem Zusammenhang natürlich lesen und verstehen. Dann lesen wir in Vers 8, in Kapitel 2 von Klagelieder. Der Herr gedachte zu vernichten die Mauer der Tochter Zion. Und dann weiter in Vers 9. Ihre Tore sind tief in die Erde gesunken. Er hat ihre Riegel zerbrochen und zunichte gemacht. Ihr König und ihre Fürsten sind unter den Völkern, wo sie das Gesetz nicht üben können. Und ihre Propheten haben keine Gesichter vom Herrn. Wo sie das Gesetz nicht üben können, wie es hier heißt. Andere Übersetzungen haben: Das Gesetz ist nicht mehr. Wie ist das zu verstehen? Das Gesetz ist nicht mehr. Nun, schauen wir uns einige Stellen an, die das näher erläutern. Zum Beispiel Jeremia, Kapitel 8 und Vers 8. Jeremia, Kapitel 8 und Vers 8. Wie könnt ihr sagen, wir sind weise und haben das Gesetz des Herrn bei uns? Ist doch lauter Lüge, was die Schreiber daraus machen. Das gilt für Amerika, das gilt für England, das gilt für Australien, Neuseeland, Kanada und auch für den Staat Israel. Es wird zu einer Lüge, weil Falsches gelehrt wird, weil nicht das gelehrt wird, was im Gesetz Gottes steht. Von daher ist das Gesetz nicht mehr in diesem Sinne. Wir lesen auch in Habakuk, Kapitel 1 und Vers 4. Habakuk, Kapitel 1 und Vers 4. Darum ist das Gesetz ohnmächtig und die rechte Sache kann nie gewinnen. Denn der Gottlose übervorteilt den Gerechten und darum ergehen verkehrte Urteile. Und wenn man heute gerade sich auch Amerika anschaut, da ergehen nichts als verkehrte Urteile. Der höchste Gerichtshof, ein Fehlurteil nach dem anderen. Das ist die Situation in Amerika, in England und natürlich auch in Israel. Das müssen wir auch total begreifen. In Zephania, Kapitel 3, lesen wir Vers 4. Zephania, Kapitel 3 und Vers 4. Ihre Propheten sind leichtfertig und voll Trug, ihre Priester entweihen das Heiligtum und deuten das Gesetz freventlich. Prophezeiung für die Zukunft. Auch hier wiederum, das Heiligtum wird erwähnt, der Tempel wird erwähnt. Aber sie entweihen es, wie es heißt. Und das Gesetz wird dann freventlich angewendet und nicht auf die Weise, wie es von Gott bestimmt war. In Vers 13, in Kapitel 2. Ach, du Tochter Jerusalem, wem soll ich dich vergleichen? Und wie soll ich dir zureden, du Jungfrau, Tochter Zion? Klar und deutlich geht es hier nicht um die physische Nation. Es geht um die Kirche Gottes, die die Jungfrau genannt wird. Aber auch die Jungfrau, die Tochter Zion, wird hier angeredet. Wem soll ich dich vergleichen, damit ich dich tröste? Vers 14. Deine Propheten haben dir trügerische und törichte Gesichter verkündet und dir deine Schuld nicht offenbart, wodurch sie dein Geschick abgewendet hätten, sondern sie haben dich Worte hören lassen, die Trug waren und dich verführten. Das geht nicht nur und bezieht sich nicht nur auf die falschen Prediger der weltlichen Kirchen heute. Es kann sich auch sehr wohl auf Prediger innerhalb der Kirche, der verschiedenen Kirchenorganisationen des Leibes Christi beziehen. Denn vieles wird gelehrt, was nicht dem entspricht, was Gott uns sagt. Und wo es hier heißt, wodurch sie dein Geschick abgewandt hätten, wenn sie die Wahrheit verkündigt hätten, da schreibt die Lutherbibel 2009, um deine Gefangenschaft abzuwenden. Es kommt zu einer Gefangenschaft. Auch Mitglieder der wahren Kirche Gottes werden in die Gefangenschaft gebracht werden, Märtyrer werden, diejenigen, die nicht beschützt werden von Gott. Aber wenn man richtig verstanden hätte, worum es eigentlich geht, hätte man sich davon abwenden können. Sondern heißt es hier weiter, sie haben dich Worte hören lassen, die Trug waren und dich verführten. Die Trug waren und dich verführten. Jeremia Kapitel 5 und Vers 31. Die Propheten weissagen Lüge und die Priester lehren auf eigene Faust. Und man kann jetzt sehr leicht sagen, okay, nehmen wir mal die Prediger an in der Vergangenheit, die in der Kirche Gottes, der weltweiten Kirche Gottes damals Falsches gelehrt haben. Das war jetzt lediglich deren Schuld, okay? Also die haben Falsches gelehrt, die sind verantwortlich zu machen, aber die Mitglieder sind nicht verantwortlich zu machen, denn die haben sich ja auf die Prediger verlassen. Das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Schauen wir uns einmal an, was die Bibel lehrt. Die Propheten weissagen Lüge. Die Priester lehren auf eigene Faust. Und mein Volk hat es gerne so. Als damals die Änderungen kamen, man braucht den Sabbat nicht mehr halten, man braucht die Festtage nicht mehr halten, man kann Weihnachten halten, man kann Ostern halten, man braucht kein unreines Fleisch mehr zu scheuen und so weiter und so fort. Oh, wie haben sich viele Mitglieder darauf gestürzt. Wie es heißt, mein Volk hat es gerne so. Aber was würdet ihr tun, wenn es damit ein Ende hat? Das ist die Frage, die Gott hier stellt. Vers 17, Klagelieder 2, Vers 17. Der Herr hat getan, was er vorhatte. Er hat sein Wort erfüllt, das er längst zuvor geboten hat. Gott wusste, dass das dazu kommen würde. Er weiß, dass es dazu kommen wird. Er bietet den Nationen Reue an. Aber die Nationen, gerade auch hier in Amerika und in Israel und in England, nehmen die Reue nicht an. Und Gott weiß, das wird dann natürlich die Konsequenz sein, von der er hier spricht. In Vers 20. Herr, schau und siehe doch, wen du so verderbt hast. Sollen denn die Frauen ihres Leibes Frucht essen? Die Kindlein, die man auf Händen trägt? Sollen denn Propheten und Priester in dem Heiligtum des Herrn erschlagen werden? Das sind rhetorische Fragen, denn genau das ist damals geschehen, genau das wird erneut geschehen. Schreckliche Dinge sind hier prophezeit. Wir werden gleich noch darauf zu sprechen kommen müssen. Frauen essen die Frucht des Leibes, essen ihre eigenen Kinder, Kannibalismus, damit sie am Leben bleiben. Die Propheten und Priester werden im Heiligtum, im Tempel, diesem dritten Tempel, erschlagen werden. Warum? Weil sie teilhatten auch an der Verderbtheit der Situation, die dort sich abgespielt hat. Im Buch Ezekiel wird davon gesprochen, dass Priester im Tempel und vor dem Tempel Ostergottesdienste abgehalten haben. Ostergottesdienste abhalten werden. Das muss man sich überlegen, wie schlimm es kommen wird im Staate Israel. Wiederum hier in Vers 21, du hast getötet am Tage deines Zorns, heißt es hier zu Ende des Verses, dann Vers 22, du hast von allen Seiten her meine Feinde gerufen, wie zu einem Feiertag, sodass niemand am Tage des Zornes des Herrn entronnen und übrig geblieben ist. Nun, eine interessante Andeutung wird hier gemacht in zum Beispiel der New King James Bibel, wo es heißt, du hast von allen Seiten hier meine Feinde gerufen, da wird gesagt, von allen Seiten gibt es Terroranschläge. Terroranschläge, durch die katastrophale Inkompetenz der Biden-Administration in Afghanistan ist die Möglichkeit, dass es wiederum weltweite Terroristenanschläge geben wird, auch auf amerikanischem Boden, sehr gestiegen. Sehr gestiegen. Und die Bibel scheint anzudeuten, dass es zu solchen Terroranschlägen kommen wird. Und zwar auch in Europa, auch in Amerika, auch in England, auch in anderen Ländern. Und natürlich sicherlich im Staat Israel. Wenn wir uns jetzt Kapitel 3 zuwenden, da lesen wir in Vers 8. Und wenn ich auch schreie und rufe, so stopft er sich die Ohren zu vor meinem Gebet. Also Gott hört das Gebet nicht. Die Frage ist, warum? Warum nicht? Wir werden gleich das noch näher erläutern. Aber zunächst einmal lesen wir angefangen in Vers 34 von Klagelieder Kapitel 3. Wenn man alle Gefangenen auf Erden unter die Füße tritt und eines Mannes Recht vor dem Allerhöchsten beugt und eines Menschen Sache verdreht, sollte das der Herr nicht sehen. Wer darf denn sagen, dass solches geschieht ohne des Herrn Befehl und dass nicht Böses und Gutes kommt aus dem Munde des Allerhöchsten? Was murren denn die Leute im Leben an jeder über die Folgen seiner Sünde? Lasst uns erforschen und prüfen unseren Wandel und uns zum Herrn bekehren. Lasst uns unser Herz samt den Händen aufheben zu Gott im Himmel. Wir haben gesündigt und sind ungehorsam gewesen. Darum hast du nicht vergeben, weil eben keine Reue vorlag. Man hat dich bereut. Und dann heißt es hier, du hast dich in Zorn gehüllt und uns verfolgt und ohne Erbarmen getötet. Du hast dich mit einer Wolke verdeckt, dass kein Gebet hindurchkommt. Das ist genau das, was er eben gesagt hatte. Er stoppt sich die Ohren zu vor meinem Gebet. Warum? Weil Sünde uns von Gott trennt. Und wenn wir die Sünde nicht bereuen, dann hört Gott zunächst einmal nicht auf uns. Eine Stelle, die das ausdrücklich zum Ausdruck bringt, ist Jesaja 59 und Vers 1. Jesaja 59 und Vers 1. Siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte, und seine Ohren sind nicht taub geworden, dass er nicht hören könnte, sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott, und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Genau die gleiche Aussage, die wir in den Klageliedern gefunden haben. Jetzt gehen wir zu Kapitel 3 und Vers 52. Meine Feinde haben mich ohne Grund gejagt wie einen Vogel. Nun, wir hatten bereits gelesen, dass Grund durchaus vorlag, eben aufgrund der Sünde geschah dies. Warum sagt er hier, meine Feinde haben mich ohne Grund verfolgt? Etwas Ähnliches finden wir im Buch Hiob. In Hiob Kapitel 2, wir kennen ja die Geschichte von Hiob, wo Satan zu Gott kommt und sagt, ja, du hast den Hiob beschützt, aber nimm mal deinen Schutz weg, dann wird er dich ins Angesicht fluchen. Und natürlich hat das Hiob zunächst nicht getan. Und dann kommt Satan wieder zu Gott. Und dann fragt Gott den Satan, ja, was hast du gemacht? Und so weiter und so fort. Und dann heißt es hier in Vers 3 im Buch Hiob Kapitel 2. Der Herr sprach zu dem Satan, hast du Acht auf meinen Knecht Hiob gehabt, denn er ist seinesgleichen auf Erden nicht, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse, hältst noch fest an seiner Frömmigkeit, aber du hast mich bewogen, ihn ohne Grund zu verderben. Schauen Sie, Grund war vorhanden. Gott wollte, dass Hiob seine Selbstgerechtigkeit erkannte. Aber der Satan hat Gott keinen Grund gegeben. Der Satan, ein total selbstgerechter, hochmütiger Mensch, oder vielmehr ein Mensch ja noch nicht, ein Wesen, eine Persönlichkeit, der kann natürlich keine Selbstgerechtigkeit erkennen, der ist ja selbst voller Selbstgerechtigkeit. Er hat Gott keinen Grund geliefert, warum Hiob bestraft werden sollte oder geprüft werden sollte. Und das gleiche gilt hier in Klagelieder. Kapitel 3 und Vers 52, meine Feinde haben mich ohne Grund gejagt wie ein Vogel. Die hatten keinen Grund. Die waren noch weniger gerecht als Israel, als Juda, wie es an anderen Stellen heißt. Die haben keinen Grund gehabt, sie auf diese Weise zu behandeln. Aber ein Grund lag schon vor. Der Grund lag vor, weil eben gesündigt worden war. Aber die Feinde haben sie nicht deshalb jetzt vernichtet oder zerstreut oder verfolgt, weil sie gesündigt haben. Die hatten auf gleiche Weise gesündigt und noch viel schlimmer. Vers 55. Und hier kommt jetzt die interessante Aussage zum Tragen, dass Gott in all diesem Unglück gleichwohl gegenwärtig ist. Vers 55. Ich rief aber deinen Namen an, Herr, unten aus der Grube, und du erhörtest meine Stimme. Verbirg deine Ohren nicht vor meinem Seufzen und Schreien. Du nahtest dich zu mir, als ich dich anrief, und sprachst, fürchte dich nicht. Du führst, Herr, meine Sache und erlöst mein Leben. Das war die Hoffnung, das ist die Hoffnung, das ist die Hoffnung, die wir alle haben müssen. Dass egal, was für ein Unglück wir haben, Gott ist da. Und Gott wird uns beistehen, wenn wir uns an ihn wenden. Und zwar in richtiger Weise an ihn wenden. Und jetzt kehren wir zurück zu Kapitel 3 und Vers 22. Da wird das nämlich auch wiederum gesagt und sogar noch in stärkerer Weise. Die Güte des Herrn ist es, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Vers 25. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt, und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Sehr wichtig. Man soll nicht vorschnell handeln, vorschnell agieren. Meinen, man müsse alle diese Dinge in die eigene Hand nehmen. Manchmal ist es gut zu warten. Natürlich sich selbst zu überprüfen, auch warum gewisse Dinge geschehen in unserem Leben. Und dann fährt er fort zu sagen in Vers 31. Denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern er ist betrübt, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte, denn nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschen. Es ist kein Wohlgefallen bei Gott, dass er die Menschen prüft und vielleicht sogar auch plagt. Nein, Gott will, dass wir bereuen. Gott will, dass wir erkennen, wie verkehrt wir sind und dass wir uns an ihn wenden. Er will von Herzen, dass wir bereuen. Er will nicht von Herzen uns plagen. Das ist das, was hier Jeremia zum Ausdruck bringt. Gehen wir jetzt zu Kapitel 4 und Vers 1. Da heißt es, ach, wie ist das Gold so dunkel und das feine Gold so hässlich geworden und wie liegen heilige Steine an allen Straßenecken zerstreut. Heilige Steine oder wie auch übersetzt werden kann, Steine des Heiligtums, weil man den Tempel begonnen hatte zu verwüsten und gewisse Dinge in dem Tempel herauszunehmen und auf die Straße zu schmeißen. Wiederum hier klar und deutlich eine Andeutung im Hinblick auf die Existenz des Tempels damals und weil dies eine Prophezeiung ist, auf die Existenz des Tempels in der nahen Zukunft. Und dann sagt er in Vers 3 auch, warum alles dies geschieht. Auch Schakale reichen ihren Jungen die Brüste und säugen sie, aber die Tochter meines Volkes ist unbarmherzig, wie ein Strauß in der Wüste. In anderen Worten, der Strauß vergisst, wo das Ei ist, das er gelegt hat. Das ist die Analogie hier. Unbarmherzig. Und dann sagt er in Vers 6, die Missetat der Tochter meines Volkes ist größer als die Sünde Sodoms, das plötzlich unterging und keine Hand kam zu Hilfe. Das kam plötzlich zustatten. Der Untergang, der für Israel und Juda prophezeit ist, der wird sich für eine gewisse Zeit hinziehen. Aber hier wird eine Analogie dargelegt, ein Vergleich wird gestellt zwischen den Nachfahren des aus Israel und Juda und Sodom. Und diese Analogie findet sich oft in der Bibel und es zeigt den unglaublichen moralischen Niedergang dieser Nation. In Offenbarung Kapitel 11 und Vers 8. Offenbarung Kapitel 11 und Vers 8. Und ihre Leichname, es bezieht sich auf die zwei Zeugen, die werden liegen auf der Straße der großen Stadt, die heißt geistlich Sodom und Ägypten. Aber es ist nicht das wahre Sodom, es ist nicht das wahre Ägypten, es ist Jerusalem. Es heißt nämlich, in der auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Aber Jerusalem, das moderne Jerusalem, wird mit Sodom verglichen, mit Ägypten verglichen. Sündhaften Situationen verglichen. Und nicht nur hier. Jesaja Kapitel 1 und Vers 10. Jesaja Kapitel 1 und Vers 10. Einige sagen, ja, wie kann sich das auf Israel beziehen? Die halten noch den Sabbat. Ja, die halten den Sabbat zunächst einmal falsch. Nicht so, wie Gott es beurteilt und angeboten und geboten hat. Und dann, man schaue sich an, was alles in Israel vor sich geht. Eine Diktatur ist entstanden, auch im Hinblick auf die Coronavirus-Maßnahmen. Eine Diktatur, die den Menschen die Freiheit raubt. und sogar auch die Menschen verhindert, die wahren Feste zu halten. Nun, die Juden halten sie ohnehin nicht auf richtige Weise, aber die können doch nicht mal die Feste auf ihre Weise halten. Und ich könnte viele andere Sachen anführen, die moralisch, dieser moralische Niedergang, auch in Israel, was da alles vor sich geht. In Jesaja Kapitel 1 und Vers 10. Höret des Herrn Wort, ihr Herren von Sodom. Nimm zu Ohren die Weisung unseres Gottes, du Volk von Gomorra. Also hier vergleicht Gott die Nachfahren des aus Israel und Juda mit Sodom und Gomorra. In Matthäus Kapitel 10 und Vers 15 wird sogar noch etwas weiteres gesagt, um die schreckliche Situation auch des damaligen Juda zur Zeit von Christus, natürlich auch im Hinblick auf, was noch kommen würde, darzulegen. Matthäus Kapitel 10 und Vers 15. Wahrlich, ich sage euch, dem Land von Sodom und Gomorra wird es erträglicher gehen am Tage des Gerichts als dieser Stadt. Diese Stadt damals, die Jesus und seine Jünger abgelehnt hat. Heute lehnt die gesamte Nation von Juda und natürlich von Israel, dem Haus Israel, Jesus, den wahren Jesus ab. Absolut tun sie das. Halten sich nicht an das Wort von Jesus Christus. Und dann auch noch Hesekiel Kapitel 16 und Vers 48. Hesekiel 16 und Vers 48. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, Sodom, deine Schwester, samt ihren Töchtern, hat es nicht so getrieben, wie du und deine Töchter, sagt er hier. Und deswegen, die Missetat der Tochter meines Volkes ist größer als die Sünde Sodom, sagt Gott. Und natürlich ist dann auch die Strafe größer. Eine schreckliche Strafe. Die Ausmaße dieser schrecklichen Tragödie, man mag es eigentlich gar nicht lesen, aber es ist in der Bibel und muss daher gelesen werden, wird in Vers 10 von Klagelieder 4 zum Ausdruck gebracht. Es haben die barmherzigsten Frauen, sagt er hier, natürlich, sie wurden schon als unbarmherzig wie ein Strauß dargelegt, es haben die barmherzigsten Frauen ihre Kinder selbst kochen müssen, damit sie zu essen hatten, in dem Jammer der Tochter meines Volks. Der Herr hat seinen Grimm austoben lassen, er hat seinen grimmigen Zorn ausgeschüttet, er hat in Zion ein Feuer ausgestreckt oder angesteckt, das auch ihre Grundfesten verziert hat. Wenn Gott so zornig ist über das, was geschieht in dieser Welt, und ich möchte dazu Folgendes noch sagen, das moderne Haus Israel, das moderne Haus Juda, sind auch wiederum Vorläufer der gesamten Welt. Man möge nicht glauben, dass Nationen wie Deutschland oder Österreich oder Schweiz oder andere europäische Nationen von Ländern wie Russland und China und so weiter, ganz zu schweigen, dass sie in irgendeiner Form gerechter wären. Gott sieht sie genauso als grausame und gräuliche Nationen an, die auch ihre Strafe erhalten werden. Aber hier, Israel und Juda sind Vorläufer. An die wird es zunächst gehen. Vers 12. Es hätten's die Könige auf Erden nicht geglaubt, noch alle Leute in der Welt, dass der Widersacher und Feind zum Tor Jerusalems einziehen könnte. Das hätte man nicht geglaubt. Man hätte nicht für möglich gehalten, auch dass sich alle Länder, Liebhaber und Alliierte und Freunde, sich gegen Israel, gegen Juda stellen würden. Das heißt ja, alle Völker werden sich gegen Jerusalem erheben. Aber man hätte auch etwas weiteres nicht geglaubt. Und das finden wir im Buch Habakuk beschrieben. In Kapitel 1 und Vers 5. Schaut hin unter die Völker. Seht und verwundert euch. Oder seht ein Werk und verwundert euch. Denn ich will etwas tun zu euren Zeiten, was ihr nicht glauben werdet, wenn man davon sagen wird. Denn siehe, ich will die Chaldäer erwecken. Ein grimmiges und schnelles Volk, das hinziehen wird, soweit die Erde ist, um Wohnstätten einzunehmen, die ihm nicht gehören. Und weiter wird über die Macht der Chaldäer geschrieben und beschrieben der modernen Macht der Chaldäer, der modernen Macht von Babylon, diesem babylonischen System. Nun, wir müssen begreifen, wer dieses babylonische System ist. Es gibt da die wildesten, irrsinnigsten, verrücktesten Ideen, die da auf dem Internet herumgeistern. Das babylonische System in Offenbarung 17 und 18 bezieht sich auf die Wiederherstellungen und Erneuerungen des ehemaligen Römischen Reiches. Es würde 10 Wiederherstellungen des Römischen Reiches geben und 7 des Heiligen Römischen Reiches. Und wir haben diese letzte Wiederherstellung des Römischen Reiches und des Heiligen Römischen Reiches erreicht. Was zurzeit in Europa geschieht, ist die letzte Wiederauferstehung des ehemaligen Römischen Reiches. Und die Stadt, die da eine große Grundlage bildet, auch die Verträge von Rom wurden natürlich insoweit darauf basierend erlassen. Das ist natürlich Rom, die Stadt auf 7 Hügeln erbaut. Das ist eine Doktrin der wahren Kirche Gottes, die seit vielen, vielen Jahren gepredigt wird. Aufgrund der Tatsache, dass Gott uns, seine Prediger, inspiriert hat, dies anhand der Bibel zu erkennen. Und Gott gibt uns den Geist der Prophetie und den Geist der Weissagung. Das hat damals Herr Herbert Armstrong schon vor vielen, vielen Jahren gepredigt und wir predigen es heute. Und wir sehen ja auch, wie das alles wahr wird, wie es wahr geworden ist in der Vergangenheit. Wir haben ja Broschüren veröffentlicht über dieses Thema, wo wir klar und deutlich nachgewiesen haben, aufgrund der Geschichte, der Archäologie und natürlich der Bibel, dass es zu diesen 10 Wiederauferstehungen kommen würde, gekommen ist. 9 sind bereits erfolgt. Und da gibt es einige, die geistern so oft im Internet herum und die hören sich da den Mist an, was da verzapft wird. Jemand, der das bringt, zum Beispiel auf dem Internet, die haben ja den Heiligen Geist überhaupt gar nicht. Ja, wieso könnte man meinen, man geht jetzt da zu denen, diesen Quellen hin, und die würden etwas einem mitteilen, was die wahre Kirche Gottes nicht versteht. Welche Arroganz, welcher Hochmut. Aber nicht nur das. Wenn jemand, sagen wir mal, in Gottes Kirche ist, vielleicht gerade begonnen hat, den wahren Weg zu gehen, der hat ja nur ein ganz kleines Maß an Heiligem Geist. Sehr, sehr wenig. Im Vergleich zu dem gewaltigen Maß des Heiligen Geistes, den Gott seinen Predigern über die Jahre hinweg gegeben hat. Damit auch den Geist der Weissagung. Ja, wieso meint eine solche Person, dass sie es besser wissen könnte? Ich würde raten, dass eine solche Person aufhört, diese falschen Gedanken zu verfolgen und in jedem Falle aufhört, über diese falschen Gedanken mit anderen zu sprechen. Das ist etwas, was wir in Gottes Kirche nicht erlauben und nicht dulden. Denn dadurch wird Zwietracht angerichtet. Und wenn jemand nicht davon Abstand nehmen kann, wenn er meint, er müsse diese falschen Ideen, diese irrsinnig blödsinnigen Ideen weitertreiben und weitertragen, dann muss er sich von unserer Kirche entfernen. Das ist etwas, was wir klar und deutlich lehren. Es ist dies eine Doktrin. Und wir erwarten von unseren Mitgliedern und potenziellen Mitgliedern, dass sie diese Doktrinen akzeptieren. Und wenn sie sie nicht akzeptieren können, sich Zeit nehmen, in Ruhe darauf zu warten, dass Gott einem die Weisheit schenkt. Und wenn das nicht geschieht, wenn man meint, in seinem Hochmut, in seiner absoluten Verwirrung, falsche Ideen weitertragen zu müssen, dann ist er der Zwietracht oder des Zwietrachtanstiftens schuldig geworden. Und Paulus sagt, von einer solchen Person soll man sich entfernen. So ernst ist diese Sache. Und ich sage das jetzt in klarer und deutlicher Weise, denn es gibt Leute, von denen ich weiß, die das einfach nicht akzeptieren können, dass das, was Gottes Kirche lehrt, richtig ist. Ja, was haben sie dann in Gottes Kirche zu suchen? Muss man sich fragen. Sollte man sich fragen. Wir lesen weiter in Kapitel 4 und Vers 15. Man ruft ihnen zu. Weiche der Unreinen, weichet, rührt nichts an. Wenn sie flohen und umherirrten, so sage man auch unter den Völkern, sie sollen nicht länger bei uns bleiben. Hier wird wiederum angedeutet, wie die Juden in allen Ländern immer wieder verstoßen worden sind. Na, die sollen nicht bei uns bleiben. Und dann wurden sie natürlich letztlich in die Gefangenschaft geführt und werden wieder in die Gefangenschaft geführt werden. Aber das sind natürlich auch wiederum Sachen, die bereits schon geschehen sind und wieder geschehen werden. Vers 17. Noch immer blickten unsere Augen aus nach nichtiger Hilfe. Auf unserer Warte warteten wir auf ein Volk, das uns doch nicht helfen konnte. Schauen Sie, hier sind Wächter, hier sind Menschen, die vielleicht sogar auch von Gott als Wächter bestellt worden sind, die Völker zu warnen. Aber sie tun es nicht und sie lehren dann auch noch Falsches. Meine, die Tatsache, dass ein jemand auf einer Warte steht, das für sich betrachtet bedeutet gar nichts. Sondern er muss den Geist der Weisheit, den Geist der Prophezeiung haben, den Geist der Weissagung, um dann auch die Situation, die vor ihm sich abspielt, richtig deuten zu können. Schauen wir uns noch einmal Habakuk Kapitel 2 an. Habakuk Kapitel 2 Vers 1. Auf meiner Warte will ich stehen und mich auf meinen Turm stellen und Ausschau halten und sehen, was er mir sagen und antworten werde auf das, was ich ihm vorgehalten habe. Die Elberfelder Bibel schreibt, auf meinen Posten will ich treten. Die Lutherbibel 2009, hier stehe ich auf meinem Wachtposten. Und dann haben wir eine weitere Stelle in Jesaja 21 und in Vers 8. Jesaja 21 und Vers 8. Aber es geht darum, dass man auf dem Posten steht, um das Richtige zu verkünden, nicht etwas Falsches. Es gibt auch viele, auch in Gottes Kirche, in den verschiedenen Institutionen, die Falsches lehren, die zum Beispiel von einem 7-Jahres-Vertrag noch ausgehen, der kommen soll, zwischen dem Tier, diesem, der letzten Auferstehung des Römischen Reiches und entweder Israel oder den arabischen Staaten. Nichts davon steht in der Bibel. Oder es wird davon eine Idee gesprochen, dass man möglicherweise dann entrückt wird, wenn Christus kommt, um dann in dem dritten Himmel da die Hochzeit zu halten. Auch das ist totaler Quatsch. Oder was noch schlimmer ist, die Idee, dass es keinen Abfall geben wird von der Wahrheit. Dass, wenn im 2. Thessalonikerbrief von dem Abfall gesprochen wird, das bezieht sich auf die katholische Kirche, die größer wird. Auch ein totaler und sehr gefährlicher, falscher Ideengang, der dazu führen kann, dass man sich von Gott abwendet. Eine blasphemische Lehre, die also auch innerhalb der Kirche Gottes in verschiedenen Bereichen, verschiedenen Organisationen gelehrt wird. Jesaja Kapitel 21 und Vers 8. Jesaja 21 und Vers 8. Da rief der Späher, Herr, ich stehe auf der Warte, bei Tage immer da und stelle mich auf meine Wacht jede Nacht. Oder Lutherbibel 2009. Ich halte Wache und bin auf meinem Posten. Die Menge Bibel, ich oder lass den Speer auf seinen Posten treten. Elberfelder Bibel, auf meinen Posten will ich treten. Deswegen haben wir eine Sendung mit dem Titel Auf Posten stehen. Und wir geben Ihnen die Wahrheit anhand der biblischen Prophezeiungen, was wichtig ist im Hinblick auf die Nachrichten. Und da muss man natürlich auch wissen, wer das moderne Babylon ist. Man meint, das ist irgendwo eine Macht aus dem Osten oder einige Lehren, das sei Amerika. Dann haben Sie natürlich das Verständnis für die Wahrheit in keinster Weise. Und sind dann irregeführt. Und ich warne noch einmal, hören Sie auf, andere irreführen zu wollen. Denn das werden wir nicht gestatten. Eine weitere Stelle noch in Hesekiel, Kapitel 33. Hesekiel 33. Des Herrn Wort geschah zu mir, du Menschenkind. Redet zu deinem Volk und sprich zu ihnen, wenn ich das Schwert über ein Land bringe. Und das Volk dieses Landes nimmt einen Mann aus seiner Mitte und macht ihn zu seinem Wächter. Und er sieht das Schwert kommen über das Land und bläst die Posaune und warnt das Volk. Wer nun den Hall der Posaune hört und will sich nicht warnen lassen, und das Schwert kommt und nimmt ihn weg, dessen Blut wird auf seinen Kopf kommen, denn er hat den Hall der Posaune gehört, sich dennoch nicht warnen lassen, darum wird sein Blut auf ihn kommen. Wer sich aber warnen lässt, der wird sein Leben davonbringen. Und dann wird gesagt, aber wenn dieser Wächter die Posaune nicht bläst, dann kommt deren Blut auf sein Haupt. Es gibt heute Kirchen in der wahren Kirche Gottes, Kirchenorganisationen, die weigern sich über Prophezeiung zu reden. Ja, damit verstoßen sie gegen dieses Gebot, die Menschen zu warnen, was kommen wird. Hier wird wiederum gesagt in Kapitel 4 und Vers 19 in Klagelieder, wer hinter all dem stecken wird. Vers 19, unsere Verfolger waren schneller als die Adler unter dem Himmel. Nun, welches Land kennt den Reichsadler und kennt den Bundesadler? Und welches Land hat den Ruf des Blitzkrieges? Ah, da muss man nicht lange überlegen, das sollte man eigentlich wissen. Aber es wird ja auch noch später deutlich gesagt, denn es heißt in Kapitel 5 und Vers 6, wir mussten Ägypten und Assur die Hand hinhalten, um uns an Brot zu sättigen. Also hier wird es ganz klar gesagt, wer hinter dieser Macht steht, wer diese Macht ist. Und die Menschen werden in Assyrien gefangen genommen werden, das sind, oder dorthin verschleppt werden, das sind die Nachfahren des Hauses Israel. und dann die nach Ägypten verschleppt werden, das sind die Nachfahren des Hauses Juda. Aber kehren wir zurück zu Kapitel 4 und Vers 22, wo es heißt, deine Schuld ist abgetan, du Tochter Zion, der Herr wird dich nicht mehr wegführen lassen. Mit anderen Worten, es ist klar eine Prophezeiung für die Zukunft, denn es wird noch einmal zu einer Sklaverei, einer Wegführung kommen, wie es viele andere Stellen auch sagen. Aber dann wird der Zeitpunkt erreicht sein, wo Gott sagt, okay, jetzt ist genug, jetzt hast du deine Lektion gelernt. Aber deine Schuld, du Tochter Edom, wird er heimsuchen und deine Sünden aufdecken. Die Tochter Edom, das moderne Türkei. Und Gott hat sehr viel über das moderne Türkei zu sagen. Sie können das in Obadja, die Verse 12 bis 14, durchlesen, wie die Türkei oder die Führer der Türkei, natürlich auch deren militärischen Mächten, dazu beitragen wird, Juda zu zerstören und auf sehr heimtückische und hinterhältige Weise Juden zu töten. Und das wird auch in Obadja 12 bis 14 dargestellt. Ob das jetzt die türkischen Mitbewohner wahrhaben wollen oder nicht, das ist klar eine Prophezeiung und auch eine Warnung an diejenigen, die sich vielleicht zu sehr auf solche anti-israelischen Gefühle einlassen, sehr vorsichtig zu sein, denn Gott sieht, was geschieht. Und er wird mit einer Sprache sprechen, die diese Menschen verstehen können und verstehen werden. In Kapitel 5, Vers 7. Unsere Väter haben gesündigt und leben nicht mehr, aber wir müssen ihre Schuld tragen. Ja, bedeutet das jetzt, dass man für die Schuld der Väter eintreten muss, obwohl man selbst unschuldig ist? Keineswegs. Es bedeutet, dass man die gleichen Sünden begangen hat, die auch die Väter begangen haben. Denn sonst würde sich das widersprechen, was in Hesekiel Kapitel 18 und Vers 19 gesagt wird. Hesekiel Kapitel 18, Vers 19. Sie sind nicht verantwortlich für die Sünden ihrer Väter oder ihrer Kinder. Sie sind verantwortlich und müssen gerade stehen für ihre eigenen Sünden und nur für ihre eigenen Sünden. In Hesekiel 18, Vers 19. Ihr sagt, warum soll denn ein Sohn nicht die Schuld seines Vaters tragen? Weil der Sohn Recht und Gerechtigkeit geübt und alle meine Gesetze gehalten und danach getan hat, soll er am Leben bleiben. Denn nur wer sündigt, oder wie es heißen sollte, welche Seele sündigt, denn der Mensch ist die Seele, denn nur welche Seele sündigt, die soll sterben. Also wenn sie unschuldig leben, dann haben sie nicht die Schuld ihrer Väter zu tragen oder die Schuld ihrer Kinder. Natürlich, wenn sie sündigen, sollten sie bereuen, denn sonst haben sie ihre eigene Schuld zu tragen. Also man muss dies auch in diesem Zusammenhang sehen. Und dann sagt es auch in Vers 16, in Kapitel 5, o weh, dass wir so gesündigt haben. Sieh, wir haben gesündigt und deswegen müssen wir unsere Schuld abtragen, die der Schuld der Väter gleicht, denn wir folgen dem falschen Beispiel unserer Väter, unserer Vorfahren. Und dann noch zum Abschluss in Vers 21. Bringe uns, Herr, zu dir zurück, dass wir wieder heimkommen. Oder wie es auch übersetzt werden kann, dass wir wieder hergestellt werden. Und letztendlich wird Christus kommen. Und Apostelgeschichte 3 lehrt uns dies, um alles wiederherzustellen, um eine wunderbare Welt zu errichten, die es heute leider nicht gibt. Aber interessant ist die Formulierung, bringe uns Herr zu dir zurück. Mit anderen Worten, Gott bietet uns die Reue an, muss uns die Reue anbieten, die Umkehr anbieten, aber wir müssen sie dann auch akzeptieren, sodass wir dann wiederhergestellt werden, sodass wir auch wieder heimkommen aus der Sklaverei und der Gefangenschaft, natürlich. Und dann fährt er fort zu sagen, auch wenn du uns ganz verworfen hast, schlecht übersetzt, es sei denn, du hast uns ganz verworfen und bist sehr über uns erzürnt. Natürlich, er ist über uns erzürnt, aber wir hatten ja bereits gesehen, dass Gott sagt, aber meine Barmherzigkeit wird euch wieder zurückbringen. Er hat uns nicht ganz verworfen. Er bringt uns zurück, er wird uns die Umkehr möglich machen und wir werden dann restauriert werden, wenn Christus zurückkommt. Er wird dann die Menschen, die in der Sklaverei sind, der Gefangenschaft sind, aus dieser Sklaverei herausführen und letztlich ins gelobte Land bringen. Das ist alles das, was uns in der Bibel gesagt wird. Und wenn wir jetzt zurückkehren zu dem Beginn der Klagelieder, dann stellen wir Folgendes fest. Die Klagelieder sind eine Prophezeiung für uns heute. Und sie beziehen sich nicht nur auf die Stadt Jerusalem. Sie beziehen sich auf das gesamte Haus Israel, das gesamte Haus Jakob und das gesamte Haus Juda. Es wird von Jerusalem gesprochen, wir hatten das gesehen, von Juda, der Tochter Juda, von Jakob, von Israel, aber auch von Zion und der Tochter Zion und der Jungfrau der Tochter Zion. Also dies sind Andeutungen, dass es auch um die Kirche geht, eine Warnung an die wahre Kirche Gottes, sich zurechtbringen zu lassen, bevor es zu spät ist. Wir haben auch gesehen, dass es einen Tempel geben wird, geben muss, in Jerusalem, den dritten Tempel. Das Heiligtum, das dann auch verwüstet wird, das verderbt wird, das verschmutzt wird und das dann in Hesekiel wird davon gesagt, wiederum gereinigt werden muss. Und letztlich haben wir gesehen, dass die Festtage Gottes angesprochen werden, die nach wie vor zu halten sind, aber einige werden es nicht tun. Und dann wird Gott denen sagen, ja, wenn ihr es nicht wollt, dann werde ich euch auch die Festtage nehmen. Dann seht ihr erstmal, was ihr gehabt habt. Aber das muss sich nicht auf uns beziehen. Das muss sich nicht auf den Philadelphia-Geist der wahren Kirche Gottes beziehen. Dieser Philadelphia-Geist, der sagt, sei treu und halte fest, was du hast, sodass niemand deine Krone nimmt. Achten wir darauf, dass uns niemand unsere Krone nimmt, dass wir unsere Krone bewahren. Denn die Zeit ist nahe, viel näher vielleicht, als die meisten meinen. Und wenn die Zeit da ist, wenn das Ende kommt, von dem wir geredet haben, dann mag es für einige zu spät sein. Heute ist die Zeit zur Umkehr, zur Reue und zu einer Wiederherstellung einer Beziehung zu Gott, die wir vielleicht ein wenig haben aufgegeben. Das dürfen wir nicht tun. Beachten wir die Notwendigkeit, denn das Buch Klagelieder ist ein Buch mit schrecklichen Konsequenzen für diejenigen, die sich gegen Gott wenden und die sich nicht Gott unterstellen wollen. Ich bete für Sie alle, hoffe, Sie beten für mich, dass wir weiterhin unseren Auftrag erfüllen können, die Völker zu warnen, sodass auch Sie die Gelegenheit haben, einige zumindest, umzukehren, zu bereuen, sich Gott zu unterstellen, bevor es für Sie zu spät ist. Und so bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.